Ich freue mich, dass wir wieder so zahlreich versammelt sind, um wirklich unsere Herzen zu öffnen für das, was Maria uns in dieser Zeit sagt, aber nicht aus sich heraus, sondern weil Gott sie sendet. Sie sagt in Medjugorje, ja, ich komme, um euch zu helfen. Und Gott erlaubt mir, zu euch zu kommen, zu euch zu sprechen. Und es ist eigentlich sehr schön, dass wir auch wieder so zahlreich versammelt sind, um uns tiefer zu öffnen für diese Gnaden, die Gott uns schenken will in unserer Zeit. Medjugorje ist ein prophetischer Impuls, kann man sagen, den Gott unserer Zeit auf besondere Weise schenkt, so wie er in anderen Zeiten auch andere Orte geschenkt hat oder ja auch andere Orte schenkt, wie zum Beispiel Lourdes oder Fatima. Und eben gerade in unseren Tagen dieses Ereignis von Medjugorje. Ich glaube, wir alle können heute sehr ermutigt sein, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber über Neujahr war auch Kardinal Schönborn in Medjugorje. Einige von euch haben es sicher in der Presse gelesen oder was davon gehört. Und es ist sehr schön, was er eigentlich sagt über diesen Ort. Und ich werde euch nachher einiges davon vorlesen. Das kann uns wirklich ermutigen, ja, dass wir mit der Kirche auf dem Weg sind. Ja, das ist nichts außerhalb der Kirche. Medjugorje ist nichts, was uns von der Kirche wegführt oder vom Evangelium, sondern mitten hinein. Und was auch mit der Kirche geschieht. Eben Kardinal Schönborn selber war Pilger und schreibt sehr, sehr schöne Dinge über die ganzen letzten Jahre, was er beobachtet in seiner Diözese. Wir werden es nachher noch genauer hören. Ja, vielleicht knüpfe ich trotzdem noch mal kurz an das, was wir beim letzten Treffen, viele von euch kommen ja auch regelmäßig, was wir beim letzten Treffen schon angefangen haben. Wir haben uns eigentlich auf Weihnachten vorbereitet mit der letzten Botschaft von Maria und haben versucht, uns darauf einzulassen, was sie uns sagt. Ja, dass Jesus neu in unseren Herzen geboren wird. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen, ja, wie ging's euch denn mit Weihnachten? Wie war denn Weihnachten für euch dieses Jahr? Schön. Das ist toll. Wie habt ihr es erlebt? Maria sagt ja, ich gebe euch auch gleich die neueste Botschaft. Sie spricht uns davon, dass sie uns zu Jesus an Weihnachten ganz besonders zu Jesus gebracht hat, damit er uns segnet mit seinem Frieden und Segen. Ich gebe es mal einfach weiter. Ich habe euch diesmal die Botschaft vom Dezember und auch die Gebetsmeinung des Heiligen Vaters für Januar draufgeschrieben, dass man auch mit dem Heiligen Vater zusammen betet in diesen Anliegen für die ganze Kirche und die ganze Welt. Ich lese vielleicht mal vor. Maria sagt an diesem 25. Dezember, also war an Weihnachten, liebe Kinder, an diesem frohen Tag bringe ich euch alle vor meinen Sohn, den König des Friedens, damit er euch seinen Frieden und Segen gebe. Meine lieben Kinder, teilt diesen Frieden und Segen in Liebe mit den anderen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Also ziemlich kurz und bündig. Aber ich finde es sehr tief wiederum, diese Worte. Erstens mal, wie wunderbar. Maria bringt uns zu Jesus. Ist das nicht schön? Können wir das auch wieder neu annehmen, auch wieder uns von diesen Worten neu berühren lassen? Maria, du bringst mich zu Jesus. Ist das nicht schön, auch wenn wir nicht beten können, wenn wir das Gefühl haben, auch meine Gebete sind so arm, sind so, was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, wie soll ich Gott begegnen? Maria sagt uns, ich bringe euch vor meinen Sohn Jesus. Wir können uns vorstellen, ein kleines Kind, das vielleicht noch nicht laufen kann, die Mama nimmt's und bringt's. Ist das nicht schön? So lassen wir uns, können wir uns auch von Maria immer wieder neu auf die Arme nehmen lassen, zu Jesus bringen lassen, auch in jeder Gebetszeit. Können wir sagen, Maria, bring mich jetzt zu Jesus. Nimm du mich in deine Arme. Ich denke, diese Botschaften haben wirklich eine Tiefe. Ganz einfach, aber ganz tief. Und sie können uns für dieses ganze Jahr auch eigentlich eine Hilfe sein, jetzt diese Weihnachtsbotschaft. Und was macht Jesus? Er schenkt uns seinen Frieden und seinen Segen. Jesus will uns segnen und uns den Frieden schenken. Das brauchen wir eigentlich auch immer wieder. Ja, das ganze Jahr. Seinen Segen, seinen Frieden in jeder Situation. Da können wir auch Maria bitten, bring mich zu Jesus, dass er mir diesen Frieden schenkt, den Segen schenkt, egal wie es mir jetzt geht. Auch an heute, an diesem Tag wieder, dass wir sagen, Maria, bring uns heute zu Jesus und erbitte uns diesen Frieden, diesen Segen, den er uns schenken will, jedem von uns, auf die Weise, wie ich es heute brauche, wie du es heute brauchst. Das will Maria, dass wir diese Gnaden heute empfangen, die Gott uns heute schenken will. Und dann sagt sie, wir sollen dann diesen Segen und diesen Frieden den anderen, mit anderen in Liebe teilen. Das ist auch schön. Ja, es ist nicht nur für uns. Wir alle, ich sag's immer wieder, wir sitzen nicht nur für uns hier, sondern auch für viele, viele andere. Gott will uns segnen. Gott will uns zum Segen machen. Und dazu kommt Maria. In Liebe. Liebe heißt hier nicht Gefühl. Wir verwechseln oft Liebe und Gefühl, dass wir glauben, ja, wenn ich kein Gefühl habe, habe ich keine Liebe. Aber das stimmt nicht. Manchmal sind uns Gefühle gar nicht angenehm, oder? Wir ärgern uns über jemand oder jemand geht uns auf die Nerven. Das geht uns sicher allen so. Aber Liebe ist eine Entscheidung. Maria sagt immer wieder, entscheidet euch, liebe Kinder, für den Frieden. Entscheidet euch für Gott. Entscheidet euch für die Heiligkeit. Entscheidet euch. Es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich. Ich nehme diesen Segen, den Gott mir schenkt. Ich nehme seinen Frieden an. Und ich entscheide mich, den anderen zu lieben. Das heißt, ich glaube, dass der andere geliebt ist von Gott, genauso wie ich. Und ich entscheide mich, auch ihn lieben zu wollen, mit dieser Liebe, die Gott zu ihm hat. Und dann auch zu glauben, ja, du machst mich auch zum Segen für meine Nächsten. Du machst mich zum Segen. Letztes Mal haben wir da viel drüber gesprochen, wo Maria auch sagt, seid ihr, liebe Kinder, meine ausgestreckten Hände, Hände der Liebe für die anderen. Übrigens, da füge ich noch gleich rein, einige haben letztes Mal auch gefragt nach den CDs. Wir nehmen es immer mal auf und wir haben vom letzten und vorletzten Mal auch die CD im Buchladen, könnt ihr nachher nachfragen. Seid meine Hände der Liebe und das Mal davor geliebt, gewollt, gebraucht. Ja, Maria sendet uns auch. Ja, ich kann auch sagen, für mich war Weihnachten dies Jahr auch sehr intensiv. Dieses Kommen Jesu neu in mein Herz, in mein Leben. Und auch die Gegenwart der heiligen Familie. Wir sind wirklich nicht allein. Wir dürfen immer neu auch mit dem Himmel leben. Wie soll ich sagen? Mit den Heiligen, mit Jesus, mit Maria. Sie sind uns immer ganz nah. Das ist mir wieder so neu bewusst geworden. Auch der heilige Josef. Wir sind ganz, ja, geborgen auch in dieser Gegenwart des Himmels. Und ganz besonders auch dieses Bewusstsein, Weihnachten ist nicht vorbei, sondern Weihnachten geht weiter. Weihnachten ist eigentlich das ganze Jahr. Jesus will immer wieder in unser Herz kommen. Er will immer neu in unserem Herzen geboren werden, wie Maria sagt. Er will immer neu in uns leben. In jeder heiligen Messe feiern wir das eigentlich. Jesus kommt in unser Herz. Weihnachten, dieses Fest, ist eigentlich nur eine, ja, besondere Gnadenzeit, wo wir das nochmal intensiver spüren. Aber um es dann eigentlich das ganze Jahr zu leben, um das ganze Jahr eigentlich aus dieser immer neuen Kommen Jesu in unser Leben daraus zu schöpfen, daraus immer wieder den Frieden, die Kraft, die Freude zu bekommen. Und wir haben auch gehört, Maria hat gesagt, es ist eine Gnadenzeit. Wir singen ja auch dieses Lied, O du fröhliche, selige, gnadenvoll bringende Weihnachtszeit. Ja, es ist eine Gnadenzeit. Und wir hatten diesen schönen Text von Pater Slavko gehört, wo er sagt, Gott ist eigentlich immer bereit, uns seine Gnade zu schenken. Aber wann beginnt die Gnadenzeit für mich? Wann beginnt sie für mich? Und da hat er so schön gesagt, dann, wenn ich mich entscheide, dann beginnt die Gnadenzeit. Also das kann immer sein, ja? Es kommt immer wieder auf meine Entscheidung an. Und ja, euch geht's sicher auch wie mir, man muss sich immer wieder neu entscheiden. Jeden Morgen eigentlich, beim Aufstehen, manchmal hat man schon mal keine Lust, allein schon dazu, dass wir wieder neu sagen, doch, es ist dein Gnadentag. Du rufst mich heute. Heute ist ein Tag, der einmalig ist, der nie wiederkommt. Auch wenn es ein ganz normaler, grauer Alltag ist. Es ist ein Tag der Gnade mit Gott. Mit Gott ist nichts bedeutungslos. Mit Gott ist das Kleinste von großer Bedeutung. Wenn ich seinen Willen tue, wenn ich Ja zu ihm sage, dann bricht die Zeit der Gnade für mich heute an. Darüber wollte ich auch heute mit euch dann noch ein bisschen näher nachdenken. Gott schenkt uns ja in der Taufe schon ganz viel Gnade. Wir haben das Fest Taufe des Herrn gefeiert nach Weihnachten. Und in der Taufe ist uns schon so viel geschenkt. Und darüber wollen wir eigentlich noch ein bisschen tiefer nachdenken. Gott macht uns zum Segen. Und was bedeutet das in meinem Alltag, für meinen konkreten Alltag? Diesen Segen, dieses Geschenk, das Gott mir gemacht hat und dass er mir eigentlich, dass er in meinem Leben entfalten will, jeden Tag. Jeder Tag ist ein einmaliger, ein wichtiger Tag in meinem Leben mit ihm. Aber zunächst möchte ich euch, was ich versprochen habe, über Kardinal Schönborn ein bisschen was sagen, über etwas Aktuelles, über Medjugorje, weil ich denke, das ist für uns auch wichtig. Das kann uns auch wirklich ermutigen. Kardinal Schönborn spricht sehr offen und er spricht auch von seiner Sympathie, kann man sagen, für Medjugorje, bringt auch sehr schöne, kann man sagen, objektive Kriterien, was in Medjugorje eigentlich geschieht. Das ist eigentlich auch schön, dass wirklich ein Kardinal, der auch eine große Bedeutung hat, er ist immerhin der Kardinal von Wien und auch der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz, also wirklich auch ein Bischof, der gehört wird in der Kirche, der sich so offen für Medjugorje auch ausspricht. Das heißt jetzt nicht, dass es ein Urteil über Medjugorje ist, aber wir werden hören, was er sagt. Ja, es ist jetzt kein offizielles Urteil, aber es ist doch für uns auch eine Ermutigung. Wir dürfen uns auf Medjugorje einlassen. Es ist wirklich also eine, er sagt, es ist eine Schule für das normale christliche Leben. Wir werden es jetzt noch hören. Ich lese euch in abschnittweise vor. In seiner Predigt, er hat in der Neujahrsnacht dann auch gepredigt, in der Kirche. Und da hat er auch gesagt, er sei nach Medjugorje gekommen, um der Mutter des Herrn nahe zu sein, um Maria nahe zu sein. Und da waren sehr viele Leute auch berührt von. Er spricht von dieser besonderen Nähe Mariens in Medjugorje. Und er hat es schon gesagt im September, ich hatte es euch vorgelesen beim Medjugorje-Treffen im Oktober, er hat es schon im September 2009 gesagt, bei einem großen Medjugorje-Treffen in Wien. Da hat er schon gesagt, Maria zeigt uns seit vielen Jahren ihre Nähe in Medjugorje auf ganz besondere Weise. Und hier sagt er jetzt, Kardinal Schönborn, ich kann nicht übersehen, dass die vielen Menschen, die seit bereits 28 Jahren nach Medjugorje kommen, hier in besonderer Weise eine Nähe der Mutter Gottes erfahren. Ich war selber vorher noch nie in Medjugorje. Das war jetzt sein erster Besuch. Aber ich habe durch viele Jahre, vor allem seit ich Bischof geworden bin, im Jahr 1991 in Österreich und speziell in unserer Diözese in Wien, ganz evidente, also offensichtliche Früchte gesehen. Ich nenne ein paar Beispiele, die für mich sozusagen handgreiflich sind. Und das finde ich sehr schön. Er nennt jetzt diese Früchte von Medjugorje, die man einfach sehen kann, ja, wo man nicht, das sind keine irgendwelchen Ideen oder ich glaube so, es sind einfach Früchte. Das heißt, was geschieht durch Medjugorje? Das erste, was er nennt, das sind zunächst einmal die Priesterberufungen. Das sieht er natürlich als Bischof. Ich habe euch vorgelesen, er hat schon vor Jahren gesagt, ja, ohne Medjugorje, mein Priesterseminar, so viele Priester kommen durch Medjugorje, so viele Priesterberufungen. Und hier sagt er wiederum, eine ganze Reihe unserer jungen Priester sind zu ihrer Priesterberufung vielleicht nicht ausschließlich, aber doch im Zusammenhang und zum Großteil durch Medjugorje gekommen. Das zweite sind die Bekehrungen. Mich fasziniert, wie das durch alle Bevölkerungsschichten geht. Von hohen Adelsfamilien über Industrielle bis hin zu ganz einfachen Leuten. Bei meinem Flug über Zagreb nach Split hat mich der Sicherheitsbeamte in Wien gefragt, wohin ich fliege. Ich sagte zu ihm, ich fliege nach Split und fahre dann weiter nach Medjugorje. Da hat er gestrahlt und sofort von seiner Bekehrung in Medjugorje angefangen zu erzählen. Der Sicherheitsbeamte, toll, gell? Also auch so sein persönliches Erlebnis jetzt auf dieser Fahrt, auf dieser Reise. Vor einigen Wochen auf einem kleinen österreichischen Bahnhof hat der Bahnhofsvorstand mich erkannt und er begann mir sofort von seiner Geschichte zu erzählen. Seine Frau ist an Krebs gestorben. Er war verzweifelt. Freunde nahmen ihn mit nach Medjugorje und seither hat er zu einem ganz lebendigen und freudigen Glauben gefunden. Ja, also jetzt sind da nur mal so zwei Beispiele, aber ihr selber, viele von euch können das auch bestätigen. Ich kann nur sagen, ich wäre keine Schwester, ich wäre nicht in der Gemeinschaft ohne Medjugorje. Ja, wir haben auch viele Berufungen, auch in unserer Gemeinschaft, durch Medjugorje. Einfach Bekehrungen. Ein drittes Beispiel sind die Heilungen. Ich erinnere mich an einen schwer drogensüchtigen jungen Mann, der mir erzählte, wie ihn Freunde fast gezwungen haben, mitzukommen nach Medjugorje. Und er berichtete mir, wie der Bus nach Medjugorje hereingefahren ist, hat er gespürt, wie etwas mit ihm geschehen ist. Er erfuhr, was sehr außergewöhnlich ist, fast momentan eine Heilung von der Drogenabhängigkeit. Obwohl wir wissen, wie schwer es ist, von der Droge loszukommen. Nicht jeder empfährt so eine plötzliche Heilung, aber wir haben auch in unserer Gemeinschaft, habe ich auch letztens ein Zeugnis von einer Mitschwester, die werde ich auch mal bitten, dass sie mal euch Zeugnis gibt. Sie hat auch eine Heilung von einer psychischen Krankheit in Medjugorje erlebt, ja, und so weiter. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Heilungen, seelische, aber auch körperliche. Ein viertes Element, das sind die Gebetsgruppen. Wir hatten letzte Woche dieses in Bord, das 10-jährige Bestehen der Gebetsgruppe von Bord. Und überall auf der Welt gibt es diese Gebetsgruppen. Kardinal Schönborn sagt, ich kenne die Medjugorje-Gebetsgruppe von Wien schon aus der Zeit, bevor ich Bischof wurde. Das muss schon Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Uns Dominikanern, also Kardinal Schönborn ist selber Dominikaner, uns Dominikanern ist auf jeden Fall aufgefallen, dass diese Menschen stundenlang beten und die Kirche immer voll ist. Die Dominikanerkirche in Wien ist selten voll. An diesen Donnerstagabenden war sie immer ganz voll. Und diese Treue der Menschen zum Gebet hat bis heute angehalten. Ja, auch schön. Dann geht's weiter. Schlussfolgerung von Kardinal Schönborn. Wenn ich das alles zusammennehme, dann muss ich sagen, Jesus hat gesagt, ein schlechter Baum bringt keine guten Früchte. Wenn also die Früchte gut sind, dann muss wohl auch der Baum gut sein. Ja, also auch ganz wichtig. Das ist jetzt die Frage vom Interview. Die fragen jetzt nach dieser Position der offiziellen Kirche. Und Kardinal Schönborn sagt, ich habe mich immer an die offizielle Position der ehemaligen jugoslawischen Bischofskonferenz und der Vatikanischen Glaubenskongregation gehalten. Und ich finde es ganz schön, er erklärt das jetzt ganz genau, was die Position von der jugoslawischen Bischofskonferenz und der Vatikanischen Glaubenskongregation ist. Nämlich, er sagt, das erste betrifft die Phänomene, das heißt diese Erscheinungen in Anführungsstrichen. Da ist die Position der jugoslawischen Bischofskonferenz von 1991 und der römischen Glaubenskongregation eindeutig. Er bringt es auf Latein, non constat de supernaturalitate. Er sagt dann, ich bin selber Dogmatiker und war Professor für dogmatische Theologie. Non constat de supernaturalitate heißt, die Kirche hat noch kein endgültiges Urteil über die Übernatürlichkeit der Phänomene ausgesprochen. Sie hat weder die Übernatürlichkeit verneint, aber sie hat sie auch nicht bejaht. Also es ist offen, sie hat es noch nicht beurteilt. Das heißt im Klartext, diese Phänomene sind noch nicht von der Kirche beurteilt worden. Und ich denke persönlich, dass das auch richtig ist. Aus einem ganz einfachen Grund. Solange die Phänomene andauern, wird die Kirche wohl schwerlich ein endgültiges Urteil abgeben. Ich habe euch das Beispiel von der Heiligsprechung gebracht. Kein Mensch wird heilig gesprochen, bevor er nicht gestorben ist. Selbst Mutter Teresa. Und so ist es auch bei Erscheinungen. Sie werden nicht vorher anerkannt. Ich denke, für uns, die wir uns auf Medjugorje einlassen oder nach Medjugorje fahren, ist es auch wichtig zu wissen, was sagt die Kirche wirklich. Jetzt geht's weiter. Er sagt, die zweite Aussage der jugoslawischen Bischöfe und der Glaubenskongregation betrifft die Tatsache, dass von Anfang an unglaubliche Pilgerströme nach Medjugorje gekommen sind, dass sich ein intensives Gebetsleben entwickelt hat und dass viele soziale Werke hier entstanden sind und dass sich ganz konkrete Formen der Wallfahrt herausgebildet haben. Und das stellt für die Kirche eine ganz praktische Herausforderung dar. Deshalb haben schon die Bischöfe des ehemaligen Jugoslawien im Jahr 1991 gesagt, dass es keine offiziellen Wallfahrten geben darf. Also kann ich nicht und habe es auch nicht vor, mit einer Diözesanwallfahrt nach Medjugorje zu gehen, wie wir das für Rom und das Heilige Land gemacht haben. Aber es ist nie verboten worden von der Bischofskonferenz oder von Rom, dass Pilger nach Medjugorje gehen. Und hier bin ich bei der dritten Aussage und die scheint mir besonders wichtig zu sein für uns Bischöfe. Die Pilger sollen geistlich betreut, geistlich begleitet werden. Das ist also ganz wichtig. Die Kirche will, dass man nicht jetzt offizielle Wallfahrten macht, also von der Kirche organisiert, von der Diözese organisiert, sondern private. Das heißt, Privatpersonen organisieren die Wallfahrten, aber die Kirche begleitet sie. Sie sind also von der Kirche nicht direkt durchgeführt, weil das noch nicht anerkannt ist, ja. Aber sie sind begleitet und sie sind nicht verboten, sondern erlaubt. Sie sind möglich, wie auch Schönborn ganz privat nach Medjugorje gegangen ist. Ich sehe meine Aufgabe als Erzbischof von Wien genau darin, wenn ich als Bischof sehe, dass aus meiner Diözese Hunderte, Tausende Menschen nach Medjugorje pilgern, dass Gebetsgruppen entstehen, dass Priesterberufe kommen, dass Bekehrungen geschehen, dann muss ich als Bischof schauen, dass diese Pilger auch eine gute Begleitung haben. Ja, das ist die Aufgabe. Ich denke, das betrifft uns Bischöfe aus der ganzen Welt, wo Pilger nach Medjugorje pilgern, dass sie eine gute pastorale Begleitung haben. Und dazu habe ich auch immer Bischöfe ermutigt in den Diskussionen über Medjugorje. Bitte begleitet gut die Pilger. Er spricht dann noch weiter. Also ist es sehr schön. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen eine Möglichkeit haben, das nachzulesen. Er spricht über diese Grammatik der Marienerscheinungen. Ja, er sagt, Marienerscheinungen haben eine gewisse Struktur oder Maria hat so gewisse Elemente, die typisch sind. Zum Beispiel, er nennt drei Punkte. Fast immer richten sich Marienerscheinungen an Kinder. Interessant. Er sagt dann auch so humorvoll in einem Satz, ja, also ganz selten erscheint sie Bischöfen. Und dann sagt er auch noch, das ist für manchen Bischof vielleicht ein bisschen kränkend. Warum erscheint sie nicht mir? Warum erscheint sie Kindern? Und er sagt dann auch, das sind keine super Begabten oder besonders Frommen, sondern ganz gewöhnliche Kinder. Bernadette zum Beispiel von Lourdes konnte nicht lesen und schreiben. Sie war 14 Jahre alt. Und das ist ähnlich in Medjugorje. Hier, sagt er. Das zweite, Maria gibt Botschaften durch Kinder. Warum kommt die Mutter Gottes nicht ins Haus des Bischofs? Warum kommt sie auf einen steinigen Berg oder in eine Grotte neben einem Fluss oder ins Gestrüpp wie in Fatima? Das ist doch ganz unpraktisch. Pater Joso hat am Anfang zur Pfarrei gesagt, was lauft ihr denn auf die Berge? Was soll das? Hier in die Kirche, kommt hier in die Kirche. Hat er ja im Grunde auch recht, ja, ist ja auch richtig. Aber Maria wählt manchmal sowas Unpraktisches. Und Kardinal Schönborn sagt, und sie gibt Botschaften durch Kinder, weil die Kinder offenbar unkompliziert sind. Ja, die geben einfach weiter und sagen, was sie gesehen haben. Die Bernadette von Lourdes hat ja auch zu dem einen Priester, der gesagt hat, ja, das kann ich nicht glauben, hat sie gesagt, ja, ich bin auch nicht beauftragt, ihnen das Glauben zu machen, sondern nur es weiter zu sagen. Die Mutter Gottes hat mir nur gesagt, ich soll es sagen. Was sie machen, das geht mich gar nichts an. Ja, ich muss es nur sagen. Und als drittes Element, wenn Maria erscheint, hat sie offenbar ein Programm damit. In Fatima erscheint sie vor der russischen Revolution und hat eine Botschaft für Russland. In Lourdes erscheint sie in einem Moment, wo der Rationalismus an seinem Höhepunkt ist. In Medjugorje erscheint sie in der kommunistischen Zeit, in einem Moment, als man noch nicht ahnen konnte, dass Jugoslawien zerbrechen wird. An einem Ort, wo Katholiken, Orthodoxe und Muslime noch zusammenlebten. Das ist auch sehr interessant. Ja. Sie erscheint in einem Land, wo gerade auch dieser Religionskonflikt, mit dem wir auch immer mehr konfrontiert werden, eigentlich da war. So, damals noch kein Konflikt, damals war es noch friedlich. Und sie zeigt sich uns unter dem Namen Königin des Friedens. Fast genau 10 Jahre später bricht der erste der 4 Balkankriege aus. Ihre Botschaft ist Frieden durch Versöhnung und Gebet. Das ist doch eine starke Glaubwürdigkeit. Ja. Das ist ja ein Ereignis, das spricht ja für sich. Wir könnten jetzt noch weiter zurückgehen nach Guadalupe in Mexiko, als die spanischen Eroberer in Amerika begannen. Haben wir letztes Mal auch von gesprochen, von Guadalupe. Die Mutter Gottes erschien dort einem Indio. Und dieser Mann musste zum Bischof gehen und ihm sagen, was er tun soll. Dasselbe ist an anderen großen Marienwallfahrtsorten zu beobachten. Die Menschen kommen in großer Zahl und es wird ein Zentrum des Friedens und der Inkulturation. Ich denke, die Theologen müssten genauer die Grammatik und die Syntax der Marienerscheinungen studieren und in diesem Kontext auch das ganze Phänomen Medjugorje betrachten. Gut, und dann spricht er noch über diese, eben, dass Medjugorje sicher auch ein Ort ist, wo durch das viele Gebet für den Frieden auch wirklich viel für den Frieden geschieht. Und einfach die Gegenwart Mariens, er spricht noch darüber, die Königin des Friedens, Kraljica Mira, wie sie hier genannt wird, wird hier in allen drei Religionen verehrt. Das ist auch interessant. Die Orthodoxen haben eine lange Tradition der Marienverehrung. Der Islam kennt kaum eine andere Gestalt der christlichen Tradition, die sie so verehrt wie Maria. Und für die Katholiken, gerade für die kroatische Minderheit in diesem Land, ist es ein großer Trost, dass Maria ihnen in besonderer Weise nahe ist. Maria ist wohl wie keine religiöse Gestalt völkerverbindend. Ja, auch schön. Also gut, ich wollte euch ein bisschen was davon vorlesen, weil ich sehr, sehr wertvoll finde, eben was Kardinal Schönborn da zu Medjugorje eben gesagt hat. Er hat selber gesagt, das ist auch noch ein schöner Aspekt. Das ist jetzt ein anderes Interview, das war mit einer kroatischen Zeitschrift ein Interview. Vječni List, glaube ich. Ja, Vječni List. Und das ist jetzt mit der Tagespost. Da hat er zum Beispiel gesagt, ich habe selbst 2,5 Stunden Beichte gehört in Medjugorje. Viele, die 20 oder 30 Jahre nicht bei der Beichte waren, haben sie dort wiederentdeckt. Diese Wiederentdeckung des Bußsakramentes geht durch alle Schichten. Wenn man das alles zusammennimmt, was er auch vorher schon gesagt hat, das hatte ich euch schon vorgelesen aus dem anderen Interview, stellt sich die Frage eben, wie sieht dieser Baum aus, der die Früchte trägt? Das hat er schon gesagt. Also eben die Beichte ist auch noch so ein Element, das er auch hervorhebt. Ich hatte euch ja letztes Mal gesagt, wie viele Priesterzeugnisse ich selber gehört habe, wo Priester gesagt haben, ich wollte kein Priester mehr sein. Ich wollte mein Priestertum hinlegen und Leute haben gesagt, komm noch einmal mit nach Medjugorje. Und ich habe im Beichtstuhl gesehen, was Gott in den Herzen tut, auch durch den Dienst des Priesters. Und ich bin wieder mit Freuden Priester. Ja. Also das ganz, ganz starke Zeugnisse. Und eben Kardinal Schönborn hat selber das auch erfahren, diese Bekehrungen, die dort geschehen. Zum Beispiel sagt er auch noch in diesem Interview mit der Tagespost, für mich als Bischof ist wichtig, dass in den Botschaften nichts ist, was dem Glauben widerspricht. Das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt für uns. In den Botschaften ist nichts, was dem Glauben widerspricht. Das ist also ganz in Einklang mit unserem Glauben. Wir können das wirklich annehmen. Und dann sagt er noch, was lernt man von der Mutter Gottes? In der Botschaft von Medjugorje geht es immer um das ganz normale christliche Alltagsleben. Das finde ich auch so schön. Es geht um das ganz normale. Maria will uns lehren, wie können wir in unserem Alltag mit Gott leben, ganz konkret. Das ganz normale christliche Alltagsleben. Also gar nichts. Es geht jetzt nicht um großartige, was muss ich jetzt alles mich verrenken. Nein, ganz normal. Das will Maria uns lehren. Den Glauben im Alltag. Für mich ist Medjugorje eine Schule des normalen christlichen Lebens, sagt Kardinal Schönborn. Schön, gell? Auch für uns. Wenn wir nicht wissen, wie sollen wir jetzt unseren Glauben leben, Maria zeigt es uns auf ganz einfache Weise. Und er sagt, mir ist bewusst geworden, dass wir uns viel konkreter von der Mutter Gottes führen lassen sollten. Das finde ich auch ein wunderschönes Wort. Dass wir uns viel konkreter von der Mutter Gottes führen lassen sollten. Das gilt auch für jeden von uns, ja. Maria, führ mich in meinem Alltag. Zeig mir, wie soll ich mit Jesus leben? Also das war jetzt nur mal zur aktuellen Medjugorje-Situation, aber das sagt uns schon sehr viel. Ja, auch was Maria für uns tun will, wie sie uns führen will. Aber jetzt wollte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen, auf diese Gnade, die uns geschenkt ist in der Taufe. Ich würde mal sagen, diese Berufung zum Christsein, die Gott uns schon geschenkt hat. Und ihr wisst, Maria sagt am Ende von jeder Botschaft einen Satz. Was sagt sie? Genau, und eigentlich liest man da immer drüber, gell? Oder? Kennen wir doch schon. Danke, dass ihr, das liest man schon gar nicht mehr. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Aber Pater Slavko hat da immer den Finger drauf gelegt. Der hat immer gesagt, das ist ganz wichtig. Einmal Maria dankt uns. Das heißt, sie sieht, was wir Gutes schon tun. Auch wenn es noch klein ist, auch wenn es noch zu wenig ist. Aber sie ermutigt uns und sie dankt uns. Ist das nicht schön? Sie sieht das Gute bei jedem von uns. Sie dankt, dass wir heute hier sind. Ja, sie sagt, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du betest. Danke, dass du einen Schritt getan hast. Danke, dass du dich neu entscheidest. Und das Zweite, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Aha, Es geht also ein Ruf an uns. Sie ruft uns. Sie sagt in ganz, ganz vielen Botschaften, ich habe mal in der Konkordanz nachgeschaut, also es sind sicher über 150, spricht sich von diesem, ich rufe euch auf. Ich rufe euch. Ganz, ganz viele Botschaften. Sie ruft uns. Also es geht ein Ruf an uns. Man kann auch sagen, eine Berufung. Wir haben eine Berufung, einen Ruf von Gott in unserem Leben. In einer Botschaft sagt Maria, ich wünsche, dass sich durch jeden von euch der Plan Gottes erfüllt und alles wächst, was Gott euch ins Herz gegeben hat. Ist das nicht eigentlich faszinierend, wenn wir das mehr ernst nehmen? Gott hat etwas in mein Herz gelegt, in dein Herz. Ist das nicht toll? Was Einmaliges. Maria sagt uns das. Gott hat etwas in euer Herz gelegt und ich möchte, dass das wächst, was Gott in dein Herz gelegt hat. Was hat eigentlich Gott in mich gelegt? Das ist es auch, was diese Taufgnade oder auch jeder persönlich empfangen hat. Gott hat jeden von uns einmalig gemacht. Und dieses Einmalige will Maria, dass es wächst. Sie sagt, es ist schon in eurer christlichen Berufung auch drin. Ich lese euch 2, 3 Botschaften vor, wo sie darüber spricht, die sehr, sehr schön sind. Sie sagt zunächst einmal, liebe Kinder, heute, das ist im November 97 schon, heute lade ich euch ein, eure christliche Berufung zu begreifen. Meine lieben Kinder, ich habe euch geführt und führe euch durch diese Zeit der Gnade, da hören wir es wieder, die Gnadenzeit, damit ihr euch eurer christlichen Berufung bewusst werdet. Damit ihr versteht, was es heißt, Christ zu sein. Und sie sagt, die heiligen Märtyrer sind mit dem Zeugnis gestorben, ich bin Christ und ich liebe Gott über alles. Meine lieben Kinder, auch heute lade ich euch ein, euch zu freuen und freudige Christen zu werden. Verantwortlich und bewusst, dass Gott euch berufen hat, auf eine besondere Weise die freudig ausgebreiteten Hände gegenüber denen zu werden, die nicht glauben. Dass sie durch das Beispiel eures Lebens den Glauben und die Liebe zu Gott bekommen. Ganz stark, ja. Diese christliche Berufung ist, dieses Zeugnis zu geben, ich bin Christ, ich liebe Gott über alles. Und uns zu freuen. Zu freuen, freudige Zeugen zu sein für diejenigen, die die Liebe Gottes noch nicht kennen, damit sie durch unser Beispiel den Glauben und die Liebe zu Gott bekommen. Das hatten wir auch letztes Mal schon so stark, ja, betont oder wie sagen wir es, ausgeführt eigentlich. In einer anderen Botschaft, im Dezember 92, sagt sie, dass unser Leben ein Geschenk ist. Ja, das lese ich euch jetzt noch vor. Sie sagt, ich rufe euch auf, dass ihr alle mit mir durch das Gebet eine neue Welt des Friedens aufbaut. Sie spricht von der Unruhe, vom Unfrieden in der Welt. Und sie sagt, ich rufe euch auf, dass ihr alle mit mir durch das Gebet eine neue Welt des Friedens aufbaut. Maria will also, dass wir ihr alle helfen, eine neue Welt aufzubauen. Hallo, ist uns das bewusst? Sie will mit uns eine neue Welt aufbauen, eine neue Welt des Friedens. Ich kann das ohne euch nicht tun, sagt sie. Ich kann das ohne euch nicht tun. Also müssen wir begreifen, wie wichtig wir sind. Wir denken oft, ach, ich bin doch gar nicht wichtig. Das ist immer wieder unser Problem. Ich wurschtel da vor mich hin in meinem Alltag. Und Maria sagt, ihr habt so eine Bedeutung. Auch diese, ich weise immer gern wieder auf die kleine Theresia hin. Es ist immer wieder die gleiche Botschaft. Die hat nur, ja, ihre Flure geputzt, die Wäsche gewaschen, gar nichts Großes und ist die große Patronin der Missionare. So viele Bekehrungen, so viele Wunder und was alles durch sie geschieht, aber weil sie alles ganz aus Liebe zu Gott getan hat. Und Maria selber hat so verborgen gelebt, so einfach. Sie will uns ermutigen. Ihr seid alle wichtig. Pater Slavko hat gesagt, ich habe es auch schon immer wieder mal erzählt, wie wir das erste Mal gehört haben. Ich brauche euch. Da waren wir ganz erstaunt. Weil wir sind immer gewohnt zu bitten, Gott, lieber Gott, mach doch für mich. Du musst mir helfen. Aber dass Gott sagt, ja, du musst mir helfen. Ich brauche dich. Liebe Kinder, ich brauche euch. Das ist, ja, das überrascht uns. Da denken wir, was? Für was braucht denn mich der liebe Gott? Klar, er braucht mich im Grunde Gott ist allmächtig, er könnte alles alleine machen. Aber er will es nicht. Er will uns brauchen. Er will uns mit uns diese neue Welt des Friedens aufbauen. Und sie sagt, deshalb rufe ich euch alle mit meiner mütterlichen Liebe auf und das andere wird Gott machen. Ist das nicht auch schön? Wir brauchen gar nicht so viel machen. Wir brauchen nur diesem einfachen Ruf folgen, diesem normalen christlichen Leben, wie Kardinal Schönborn sagt. Wenn wir das leben, diese ganz einfachen Dinge, unser Herz Gott öffnen und so weiter, dann wird den Rest wird Gott machen. Er macht das dann. Aber wichtig trotzdem, unser Mitmachen. Ohne uns geht's nicht. Und sie sagt weiter in dieser Botschaft, deshalb öffnet euch Gottes Plänen und seinen Absichten, damit ihr mit ihm für den Frieden und das Gute mitarbeiten könnt. Also wir sollen uns Gottes Plänen, Gott hat Pläne mit uns, jeden Tag. Dieses wunderschöne Wort aus dem Propheten Jesaja, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ich denke, das ist auch ein Wort, das wir uns dick über dieses Jahr schreiben können. 2010. Du hast Pläne des Heils mit mir in diesem Jahr. Und zwar nicht nur so allgemein, sondern jeden Tag. Jeden Tag hast du einen Plan des Heils. Auch wenn das anders ausschaut, als ich mir das vorstelle. Das kann sein, dass ich vielleicht ja auch Sachen erlebe, die mir gar nicht gefallen zunächst einmal. Aber Gott hat trotzdem mit dem Pläne des Heils, das sehen wir ja auch in der Bibel, oft das Volk, was durch was für Zeiten geht es. Aber Gott hat einen Plan trotz dadurch, das geht durch die Schwierigkeiten oder die Kreuze hindurch, in ein neues Leben. Gott hat Pläne des Heils, damit wir mit ihm mitarbeiten können, sagt Maria. Wir sollen mit ihm mitarbeiten, wir sind Mitarbeiter Gottes, sagt doch der heilige Paulus. Wir sind Mitarbeiter Christi. Und vergesst nicht, sagt Maria in der Botschaft weiter, vergesst nicht, dass euer Leben nicht euch gehört, sondern ein Geschenk ist, mit dem ihr andere erfreuen und zum ewigen Leben führen sollt. Aha, unser Leben gehört gar nicht uns. Habt ihr schon gewusst? Seit der Taufe sind wir eigentlich an Gott verschenkt, oder? Eigentlich heißt die Taufe, ich gebe mein Leben Jesus Christus. Ich gehöre ihm. Die Katechismus spricht von einer Taufweihe. Ja? Wir werden wie Gott geweiht. Wir gehören gar nicht mehr uns. Geht uns gar nichts mehr an, was mit uns passiert. Ist Gottes Sache. Nehmen wir das ernst. Papst Benedikt sagt, wenn das wahr ist, dann wird alles anders, haben wir letztes Mal gehabt. Wenn das wahr ist, ist alles anders. Und das ist es. Mein Leben gehört ihm. Vergesst es nicht, sagt die Mutter Gottes. Vergesst nicht, wir vergessen das so schnell. Sobald was geschieht, was uns nicht gefällt, sagen wir, oh, das, so ein Gesicht, lieber Gott, jetzt gefällt es mir aber gar nicht mehr mit dir. Aber es, mein Leben gehört doch gar nicht mehr mir. Also habe ich doch gar nicht zu bestimmen, oder? Habe ich dann noch zu bestimmen? Eigentlich nicht. Kann ich sagen, Jesus, ja, bitteschön. Der Mutter Gottes hat auch manches nicht gefallen. Ich habe jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit gedacht, meine Güte, also die Frauen, die ein Kind geboren haben, ein Kind im Stall zu kriegen, ist sicher kein Spaß. Oder dann nachher nach Ägypten zu fliehen mit einem Säugling oder einem Kleinkind. Ja, auch nicht gerade lustig. In ein fremdes Land ohne Telefon und Fax. Man kann nicht zu Hause anrufen und sagen, hallo, wie geht's euch? Ja, weg waren sie. Und ohne Mittel und ein junges Paar war, ja, was ist, völlig ausgeliefert, konnte die Sprache, konnte auch kein Ägyptisch, die hatten vorher das nicht in der Schule gelernt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das hat er bestimmt nicht gefallen. Aber es war der Plan Gottes. Und wir denken immer, es muss alles nach unserer Nase gehen. Das geht nicht. Gott hat Pläne. Aber Pläne des Heils. Und trotzdem hat sich das Heil dadurch verwirklicht. Oder unterm Kreuz. Ja, das war doch das der Gipfel. Jetzt war doch alles aus. Also so, das war, stellt euch das mal vor. Jetzt stirbt er am Kreuz. Aber wie auch noch? Schrecklich zu Tode gemartert und verachtet, verworfen, verurteilt. Ja, was war das jetzt für ein Plan des Gottes? Pläne des Heils. Aber dadurch ist die Erlösung gekommen. Unglaublich. Und es ist auch für uns so wichtig, dass wir immer wieder das betrachten. Deswegen der Rosenkranz. Ständig das Leben Jesu betrachten. Um zu verstehen, genau, Gott gibt Pläne, die können wir nicht durchschauen. Wir können nicht alles erfassen, was Gott macht. Aber er wirkt sein Heil dadurch. Wenn wir Ja sagen, wie Maria, dieses große Ja, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und für Gott ist nichts unmöglich. Er kann auch das Negative zum Guten verwandeln. Er hat es am Kreuz gezeigt. Das ist eigentlich immer wieder die gleiche Botschaft, die wir aber immer wieder neu betrachten müssen, weil in unserem Alltag geht es uns allen wieder gleich. Ja, mir geht es auch so, oh, und dann sinkt der Mut. Nein, du hast Pläne des Heils auch in allem, was schwer ist, auch in allem, was ich nicht verstehe. Vergesst nicht, dass euer Leben nicht euch gehört, sondern ein Geschenk ist. Mein Leben ist ein Geschenk. Auch das wieder heute annehmen. Boah, Gott beschenkt mich, aber nicht nur mich, sondern er beschenkt auch andere. Maria sagt es ist ein Geschenk, mit dem ihr andere erfreuen und zum ewigen Leben führen sollt. Wir sollen andere erfreuen, Freude machen. Schön, gell? Unser Leben ist ein Geschenk, das Gott geschenkt hat, damit wir anderen erfreuen und sie zum ewigen Leben führen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Andere erfreuen und zum ewigen Leben führen. Wunderbar. Der Pfarrer von Ars sagt, die schöne Aufgabe des Christen auf Erden ist beten und lieben. Das ist auch das Gleiche wie die Mutter Gottes. Liebe Kinder, betet und liebt, damit könnt ihr alles erreichen. Alles. Wunderbar. Ganz einfach. Ganz einfach. Gar nicht kompliziert. Sagt auch Kardinal Schönborn. Die einfache Schule des christlichen Lebens hilft uns Maria aber wieder neu zu leben. Und dann sagt sie im Oktober 2003, auch eine schöne Botschaft, ich möchte euch alle, meine lieben Kinder, auf dem Weg der Umkehr und der Heiligkeit führen. Nur so können wir durch euch so viele Seelen wie möglich auf dem Weg der Erlösung führen. Zögert nicht, meine lieben Kinder, sondern sagt mit ganzem Herzen, ich möchte Jesus und Maria helfen, dass so viele Brüder und Schwestern wie möglich den Weg der Heiligkeit kennenlernen. Das sollen wir sagen. Ich möchte Jesus und Maria helfen. Und das können wir auch heute wieder neu. Ich weiß, unsere Schwester Anna-Katharina, die auch eine Bekehrung durch Medjugorje erfahren hat, ihre ganze Familie ist nach Medjugorje gefahren. Die Mutter hat sie mitgeschleppt. Sie hatte irgendwie Geburtstag oder Hochzeitstag, ich weiß nicht mehr. Genau, da hat sie gesagt, also ich wünsche mir nur eins, dass ihr alle mit mir nach Medjugorje fahrt. Und da ist der Vater mitgefahren und die Anna-Katharina war damals 19 und der Bruder war, ich glaube, 18 oder 17 und die kleine Schwester auch noch. Und die sind mit Knurren und Motzen sind die da mitgefahren, weil die hatten keine Lust. Und oh, wir wollen nicht beten, nein, bloß nicht Rosenkranz, Messe, schrecklich. hat sie mir uns erzählt. Und in Medjugorje haben sie alle eine Erfahrung gemacht. Die Anna-Katharina bei der Erscheinung, dass Gott sie liebt, dass Gott da ist. Und ganz stark und ihr Bruder in der Messe und der Vater noch woanders. Also jeder hat eine Erfahrung gemacht, auf der ganz eigene Weise. Und dann hat sie uns erzählt, auf dem Kirchplatz vor der Kirche hat sie genau das eigentlich gesagt. Sie hat gesagt, Mutter Gottes, ich möchte dir helfen. Und Maria hat ihr dann diese Berufung auch nachher geschenkt, dann Schwester zu sein. Und jetzt ist sie auch in Medjugorje und ist da auch verantwortlich im Haus und ja auch in der Gemeinschaft. Das ist wirklich ja nur ein Beispiel, ja, wie Gott uns eigentlich manchmal auf ganz überraschende Weise führen will. Das muss jetzt nicht jeder Schwester werden, aber jeder hat seine Berufung. Der eine in der Familie, wir kennen so viele auch Familien, die durch Medjugorje zusammengefunden haben, so viele christliche Familien oder die wieder zum Glauben gefunden haben und so weiter. Aber sie sagt, zögert nicht, meine lieben Kinder, sondern sagt mit ganzem Herzen, ich möchte Jesus und Maria helfen. Und das ist eigentlich unsere Taufe, Leben. Das heißt es, ich lebe meine Taufe. Ich nehme an, ich bin Christ. Ja, ich möchte Gott, mein Leben gehört nicht mir, es gehört Gott. Und es ist dazu da, zum Segen zu sein für die anderen. Ich möchte Jesus und Maria, ich möchte Gott helfen, dass andere ihn finden, dass andere seine Liebe kennenlernen, dass andere auch diesen Weg gehen können. In einem Tagesgebet in diesen Tagen hat es auch geheißen, so ganz schön, ich lese euch kurz vor, erhöre die Bitten deines Volkes, mach uns hellhörig für unseren Auftrag in dieser Zeit und gib uns die Kraft, ihn zu erfüllen. Ja, mach uns hellhörig, dass wir einfach offen sind. Wie Maria sagt, öffnet eure Herzen für den Plan Gottes, für sein Wirken, für den Auftrag, den er dir heute schenkt, den er dir an jedem Tag gibt, den er dir in deinem Leben gibt. Ein wunderschönes Wort auch von Papst Benedikt in seiner Predigt am Fest der Taufe des Herrn 2007. Und eins habe ich auch noch von diesem Jahr. Aber 2007 hat er gesagt, die Taufe wird für das ganze Leben Geschenk Gottes bleiben, der unseren Seelen sein Siegel aufgedrückt hat. Aber dann wird es auf unsere Mitwirkung, auf die Bereitschaft unserer Freiheit ankommen, jenes Ja zu sprechen, dass das göttliche Handeln wirksam werden lässt. Das fand ich auch einen ganz tollen Satz. Gott schenkt uns, hat eine Gnade in uns gelegt, er hat einen Plan des Heils. Aber jetzt kommt's auf meine Mitwirkung an, auf meine Bereitschaft, auf mein Ja. Dass ich sage, ja, damit sein Handeln wirksam werden kann. Das ist genau heute. Gott schenkt uns ganz große Gnaden, auch in diesem Gebetstreffen, in dieser heiligen Messe. Er schenkt uns ganz viel. Aber es kommt immer wieder auf mein Ja an, damit sein Handeln auch wirksam werden kann. Gott handelt. Aber wenn ich Nein sage, kann er nicht wirken. Kann das nicht wirksam werden? Kann das nicht? Das ist ja bei vielen Menschen. Viele Menschen bei uns im Land sind getauft. Sie haben die Gnade. Aber sie sagen nicht Ja. Und dann kann es nicht wirksam werden. Kann es nicht wirken. Ich muss Ja sagen, weil Gott unsere Freiheit respektiert. Er macht nichts ohne unsere Einwilligung. Er tut uns keine Gewalt an, sondern er will, dass wir mitmachen. Wie Maria sagt, sagt von ganzem Herzen Ja, damit ihr mit Gott mitarbeiten könnt. Gott hat also auch an uns Großes getan und eben gerade auch in der Taufe. Wer sind wir eigentlich durch die Taufe? Wir hatten schon vor Weihnachten gehört, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ja, wir sind Kinder Gottes. Aber im Katechismus habe ich wunderschön gelesen, das will ich euch noch weitergeben. Wir sind durch die Taufe, haben wir eine ganz besondere Sendung. Wir sind nämlich, wisst ihr das vielleicht, drei Sachen. Priester, König und Prophet. Habt ihr das schon gewusst oder war ich das bewusst? Durch die Taufe sind wir Priester, König und Prophet mit Christus. Wir haben Anteil an seinem Priestertum, Königtum und Prophetentum. Ich lese euch vor, was der Katechismus sagt. In der Nummer 1268 sagt der Katechismus, die Getauften werden zu lebendigen Steinen, um zu einem geistigen Haus und zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut zu werden. Durch die Taufe haben sie am Priestertum Christi, an seiner prophetischen und königlichen Sendung Anteil. Sie sind ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit sie die großen Taten dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist noch ein Zitat aus dem 1. Petrusbrief. Die Taufe gibt am gemeinsamen Priestertum der Gläubigen Anteil. Ich glaube, das ist für uns auch wieder neu wichtig, uns bewusst zu machen. Wir haben Anteil an diesem Priestertum, an diesem Königtum und Prophetentum Jesu durch die Taufe. Wir sind mit ihm vereint durch die Taufe. Und was heißt das jetzt? Wir hatten letzte Woche dieses Treffen in Bord für die Gebetsgruppe und der Pfarrer hat so schön darüber gesprochen, dass wir alle diese Berufung zum Gebet haben. Er hat gesagt, ja, diese Gebetsgruppe, die hat schon für die Kinder zum Beispiel gebetet, als sie vielleicht noch gar nicht geboren waren. Das fand ich toll. Also fand ich ganz schön, wie er das ausgedrückt hat. Und so ist es auch. Er hat aber gesagt, wir sind alle berufen, auch für die ganze Welt zu beten, für alle Menschen. Und das ist eigentlich auch dieses Priestertum. Wir sind Priester für die Welt. Ja, das Vatikanum, das Zweite Vatikanische Konzil hat auch gesagt, alle Laien auch, alle Getauften sind für die Welt, haben sie ein allgemeines Priestertum. Ja, es gibt das besondere Priestertum, der Priester. Das ist eine besondere Berufung. Aber es gibt das allgemeine Priestertum für alle Gläubigen. Und das ist diese, ja, wir sollen eintreten für die Welt. Wir sollen stellvertretend Gott unser Leben darbringen. Zum Beispiel können wir das auch in der Heiligen Messe tun, in der Gabenbereitung. Da können wir wirklich unser ganzes Leben Gott bringen und sagen, ja, ich bringe dir jeden Tag oder ja, bringe ich dir wieder mein ganzes Leben, meinen Alltag, meine Arbeit, meine Mühen, auch meine Schwierigkeiten, meine Leiden, aber auch meine Freuden, meine Pläne, meine Hoffnungen und so weiter, meine Zeit. Auch die Menschen, die ich liebe, ich bringe dir alles da. Und ich bringe es mit diesem Opfer Jesu für die Welt. Wie Maria sagt, damit die anderen Menschen, damit wir helfen können, damit die anderen Menschen Jesus und Maria kennenlernen, damit sie Gott kennenlernen, damit sie die Liebe Gottes erfahren. Und was heißt es auch, Könige zu sein? Ja, Könige. Jesus will, dass wir auch wie er, ja, Anteil haben an diesem Königtum. Was heißt das? Jesus war ein König, ja, der gedient hat, der geliebt hat. Ein König der Liebe. Und so sollen wir auch Könige sein. Könige und Königinnen. Die Liebe erreicht alles, sagt die Mutter Gottes. Die Liebe ist die stärkste Macht. Mit der Liebe, sagt sie, könnt ihr alles erreichen. Auch was euch unmöglich erscheint. So sollen wir Könige sein. Herrschen durch Liebe, durch Dienst, durch Gebet. Wir haben die stärkste Macht der Welt zur Verfügung, aber wir müssen es auch nutzen. Ja, das sind jetzt nur so Anregungen für euch, auch mal tiefer nachdenken. Boah, was für eine Kraft habe ich. Maria sagt, wenn ihr euch bekehrt, werden auch alle um euch verändern. Auch sie werden berührt. Gott will durch uns ganz viel tun. Auch wenn wir es immer sehen oder nicht immer sehen. Ihr wisst, die heilige Monika muss 30 Jahre beten für den Augustinus. Das kann manchmal lange dauern oder manchmal tut Dinge im Verborgenen, die nicht sofort geschieht. Dass wir wieder neu ermutigt sind. Doch, es geschieht. Und Propheten. Wenn wir Propheten hören, denken wir immer sofort an Zukunftsvorhersage. Ja, ich muss jetzt die Zukunft voraussagen. Aber das ist gar nicht so sehr damit gemeint. Der biblische Prophet ist eigentlich einer, der auf etwas hinweist, der in dieser Zeit Gottes Wort, Gottes Gegenwart, Gottes Wirken auf besondere Weise sichtbar macht. Es geht gar nicht so sehr um eine Zukunftsvorhersage, sondern um eine prophetische Existenz. Das sehen wir auch bei den Propheten. Die haben oft irgendwas machen müssen, wodurch das Volk verstanden hat, aha, was ist denn jetzt los? Ja, der eine Prophet muss sein Bündel packen und durch die Mauer klettern und der andere durfte nicht heiraten, um zu zeigen, ja, so wird das Land verödet sein oder ja, das alles diese Bilder. Gott handelt also in unserem Leben und unser Leben soll ein Zeichen sein für die anderen, dass die anderen erkennen, es gibt Gott. Zum Beispiel, ich habe das auch gespürt in meiner Berufung als Schwester, dass ich gespürt habe, ich habe wirklich auch diese besondere Berufung, ein Zeichen zu sein, auch durch das Äußere. Ja, das kann ja bei jedem auch anders ausschauen, aber bei mir ist auch das ein Zeichen, das ist ein prophetisches Zeichen, zu zeigen, es gibt Gott. Ja, es ist das irdische Leben ist nicht alles, es ist nicht Schluss mit unserem Tod, es geht mehr. Unser Leben soll ein Zeichen sein, ein Zeichen für die anderen. Papst Benedikt hat auch sehr schön gesagt, an Taufe des Herrn, mit diesem Sakrament, also dieses Jahr war das, 11. Januar 2010, mit diesem Sakrament der Taufe wird der Mensch wirklich Kind Gottes. Von nun an besteht das Ziel seines Daseins darin, frei und bewusst das zu erlangen, was von Anbeginn die Bestimmung des Menschen ist. Gott ähnlich zu sein, mit Gott zu leben, mit Gott vereint zu sein. Und er sagt, werde, was du bist. Schön. Schönes Wort. Werde, was du bist. Werde immer mehr Kind Gottes. Werde immer mehr Priester, König und Prophet. Für die Welt, für die Menschen, ja, zu denen Gott dich sendet. Werde, was du bist. Ja, dieses Wort können wir uns auch heute neu sagen lassen. Wir sind Getaufte, wir sind Kinder Gottes. Gott hat so eine große Gnade in uns gelegt und dass wir neu, ja, auch sagen, Herr, mach mich zu dem, was ich bin. Mach mich immer mehr zu dem Menschen, den du in mich gelegt hast. Diesen Plan, den du für mich hast, dass ich ihn immer mehr verwirkliche. Dass immer mehr das entfaltet wird, was du mit mir gewollt hast. Was du in mich gelegt hast. Da können wir manchmal ganz entmutigt sein, weil wir denken, auch bei mir geht nichts vorwärts. Jetzt können das vielleicht einige von euch denken, ach, bei mir ist alles schon seit so vielen Jahren, immer beim Alten. Ach, was so ähnlich, geschieht doch gar nichts Großes. Und was sagt Jesus heute im Tagesevangelium? Für die vielleicht heute Morgen schon in der Messe waren, was hat er gesagt? Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Das fand ich so toll, das wollte ich uns heute auch nochmal über dieses Treffen nochmal stellen. Wir erleben uns immer wieder als die Sünder, ja, als die in unserer Armut, aber Gott sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern ich will die Sünder. Die will ich rufen. Also sind wir doch auf der richtigen Seite. Brauchen wir gar nicht verzweifeln, sondern können sagen, ja, Gott ruft mich so, wie ich bin. Heute, jeden Tag darf ich mir das wieder sagen lassen. Und er hat auch gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und damit meint er auch uns alle. Ja, wir brauchen ihn. Und wir dürfen sagen, Jesus, ja, ich brauche dich wirklich. Ich gehöre auch zu diesen Kranken und diesen Sündern. Aber die du rufst und die zu dir kommen. Das ist so wichtig, dass wir einfach nicht dabei stehen bleiben, wieder zu sagen, ach, mit mir ist eh immer wieder dasselbe und falle ich immer wieder in dieselben. Ich bin eben krank, ich brauche den Arzt. Ja klar, er ruft mich. Er ruft mich, wie ich bin. Maria sagt auch mal in einer Botschaft, ich rufe euch, liebe Kinder, so wie ihr seid. Nicht, wie ihr euch haben wollt, nicht, wie ihr gerne sein würdet, sondern wie ihr seid. So ruft uns Gott, so hat er uns, will er uns einen Segen machen. Pater Markus hat so schön in der Predigt gesagt, letztens war das Evangelium nochmal, wo Jesus von Johannes getauft wurde und der Himmel, er betete und während er betete, öffnete sich der Himmel. Ja, und dann kam der Heilige Geist auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meinen Gefallen gefunden. Und da hat er so schön gesagt, Pater Markus, wir überlesen das auch so schnell, wann hat sich der Himmel geöffnet? Während er betete. Ja? Und dann hat er auch so schön gesagt, das fand ich ein sehr schönes Wort, wenn wir beten, öffnet sich der Himmel. Ja, fand ich wunderschön, dass wir uns auch wieder neu bewusst machen. Maria sagt das ja auch, ich komme, um euch beten zu lernen. Betet mit dem Herzen. Öffnet euer Herz und dann öffnet sich der Himmel, dann kommen diese Gnaden, ja. Und das geschieht auch heute wieder, wenn wir uns wieder im Gebet vereinen, wenn wir wieder, ja, im Rosenkranz, in der Heiligen Messe, in der Anbetung, der Himmel steht offen und der Heilige Geist kommt wirklich und wie auch auf Jesus und er sagt uns, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig, ich brauche dich, ja, wie Maria uns erinnert. Ihr seid berufen. Maria sagt in einer Botschaft auch, deshalb soll für euch, für jeden von euch, das Gebet das Leben sein. Ja, weil wir da immer wieder alles kriegen. Sie sagt, durch das Gebet seid ihr reicher an Gnade Gottes. Das empfangt ihr immer wieder diese Gnade. Und sie sagt, ich danke mit euch und wünsche, dass Gott für jeden von euch alles sei. Im Gebet mit dem Herzen werdet ihr Gott begegnen. Ich bin mit euch, um euch zu lehren, mit dem Herzen zu beten. Und ich denke, das ist auch ein guter Beginn für dieses Jahr. Kardinal Schönborn hat auch in diesem Interview gesagt, eigentlich das Entscheidende ist immer wieder das Gebet. Ja, das ist auch diese ganz wesentliche Botschaft in Medjugorje, das Gebet. Und er hat selber gesagt, oh, ich muss mir auch sagen, ich bete auch zu wenig. Ja, also wir alle sind auf dem Weg, wir alle können da noch wachsen. Maria sagt ja, betet immer. Ohne Unterlass, steht auch in der Bibel, betet ohne Unterlass. Das heißt, diese ständige Verbindung mit Gott, dieses ständige Vertrauen, wir haben schon öfters mal auch drüber gesprochen in diesen Treffen hier. Das heißt, in dieser Beziehung mit Gott sein, wie ein kleines Kind, ja, das immer in diesem Bewusstsein ist, die Mama ist da. Und so sollen wir eigentlich den ganzen Tag leben, ob wir arbeiten, ob wir mit anderen sind. Gott ist da und er will seine Gnade schenken. Und auch wenn wir ganz arm sind, wenn wir uns nicht so toll fühlen, das haben wir auch schon vor Weihnachten gesagt, Jesus kommt in den Stall. Er kommt nicht in den Palast, in den tollen. Da hätten wir manchmal gerne, wären wir so ein schöner Palast, wo alles schön ist und glitzert und glänzt. Aber wir sind der arme Stall. Aber es ist genau da will Jesus kommen. Und er kommt immer neu, auch im Jahr, nicht nur an Weihnachten, sondern auch während des Jahres. Er kommt in unser Leben, in den armen Stall. Und er schenkt diesen Schatz. Der heilige Paulus sagt, wir tragen einen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Wir erleben immer wieder unsere Armut, unsere Schwäche, aber das darf uns nicht entmutigen, nicht aufhalten. Es ist ganz normal. Es gehört zum normalen christlichen Leben, dass wir das so erleben. Aber dass wir immer wieder wissen, Maria ruft uns und sie bittet uns, dass wir ihr heute neu Ja sagen. Ja, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Die Gesunden brauchen nicht den Arzt, aber die Kranken. Und ja, wir sind eigentlich die, die gerufen sind, Ja zu sagen neu. Ich denke, das ist auch schön für diesen Beginn des Jahres, dass wir dieses ganze Jahr auch in dieser Heiligen Messe im Rosenkranz der Anbetung Gott hinhalten und sagen, ja Herr, ich möchte in diesem Jahr mich neu entscheiden, mein Leben ganz in deine Hände zu legen. Ja, es gehört nicht mehr mir, es ist dein Geschenk für mich und für andere, es gehört dir. Und du führst mich, du hast Pläne des Heils an jedem Tag und du willst mich zum Geschenk für viele andere machen. Ja, und da bin ich gespannt, wie du das dieses Jahr schaffst. Und da will ich mich aber entscheiden, eben im Gebet mich wieder neu zu öffnen. Mich wieder neu dir, wie Maria sagt, empfangt alles. Gott will euch alles schenken. Er schenkt sich selbst euch.